Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, mir geht's gut. Wir haben ja auch ein spannendes Thema heute. Wir starten genau, die unendlichen Weiten
der Weltraum.
Des Weltraums.
Ja, großartig. Also ein Thema, das natürlich alle irgendwie lieben, oder?
Ja, und das eigentlich tatsächlich auch aktueller nicht sein könnte, denn fast täglich lesen wir ja auch von neuen Satellitenmissionen und ihrer vielseitigen Nutzung. Was wahrscheinlich viele in dem Kontext schon mal gehört haben, ist natürlich Starlink, die Mega-Satellitenkonstellation von Tech-Milliardär Elon Musk, der ja dazu jetzt gerade auch leider in dem unschönen Kontext der Ukraine-Krise wieder die ein oder andere Schlagzeile gemacht hat. Doch die Space-Tech Welt ist tatsächlich weit mehr als nur Starlink. Neben solchen großen Konzernen spielen nämlich tatsächlich auch kleine Startups hier eine immer wichtigere Rolle in der Raumfahrt. Das Stichwort lautet hier New Space.
Ja, und das bedeutet auch, dass Player, die sehr groß am Boden sind, auf einmal auch im Space ziemlich new unterwegs sind. Aktuelles Beispiel für die Einbindung eines Tech-Unternehmens liefert nämlich Google. Erst kürzlich hat das Unternehmen den ersten von 50 geplanten Firesat-Satelliten ins All geschickt. Die sollen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Waldbrände frühzeitig erkennen und bekämpfen. Das wäre natürlich großartig, während herkömmliche Frühwarnsysteme oft nur unscharfe Bilder mit erheblichen Verzögerungen liefern, also nichts hier Frühwarn, kann Firesat hochauflösende Aufnahmen alle 20 Minuten bereitstellen und muss nicht mal nah ran an die Feuerquelle. Das ist gut.
Ja, und das ist nur einer von vielen spannenden Use Cases. Und in dieser Folge sprechen wir darüber, wo Satelliten heute überall schon im Einsatz sind, wie sie von innovativen Space-Startups entwickelt werden und welche aktuellen Forschungstrends gerade auch so im Bereich Digitalisierung die Raumfahrt prägen.
Ja, bevor wir das machen, gibt es erstmal die News und wir müssen alle zehnmal schnell hintereinander Space Startups sagen. Das ist auch so ein richtig schönes gebautes Wort. Naja, erstmal Neues aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, endlich war es soweit. Letzte Woche hat die voraussichtlich neue Bundesregierung ihren Koalitionsvertrag vorgestellt, der ja lang ersehnt wurde, unter anderem natürlich auch von uns. Wir waren sehr gespannt, was da nun drinsteht. Und ja, an Positivem haben wir doch auch einiges für uns gefunden. Die gute Nachricht ist, dass zum einen endlich ein Digitalministerium vorgesehen ist. Die Einrichtung eines eigenständigen Digitalministeriums, das hat der ECO ja schon seit langen Jahren gefordert, wird jetzt endlich Wirklichkeit und damit bekommt die Digitalpolitik endlich auch die Sichtbarkeit, die Verbindlichkeit und Verantwortung, welche ihr aus unserer Sicht zusteht. Allerdings mahnt unser Vorstandsvorsitzender Oliver Süme auch gleichzeitig an, dass dieser Schritt keine Symbolpolitik bleiben dürfe. Ein solches Ministerium brauche auch ein mutiges Mandat, klare Zuständigkeiten und einen echten Gestaltungswillen. Ja, was uns aktuell ansonsten noch positiv aufgefallen ist, dass der Koalitionsvertrag die Neuordnung der deutschen Datenschutzaufsicht vorsieht, die künftig bei der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gebündelt werden soll. Ebenfalls finden sich positive Impulse für die Rechenzentrumsbranche. Da ist zum Beispiel die in Aussicht gestellte Entbürokratisierung bestehender Vorschriften sowie die Einbeziehung der Rechenzentrumsbranche in die Strompreiskompensation zu nennen. Allerdings hätte sich der ECO hier auch ein klareres Signal noch für die Abkehr nationaler Sonderregelungen im EU-Vergleich gewünscht. Ja, ein Punkt, der uns nicht so gut gefällt, ist die erneute Aufnahme der Vorratsdatenspeicherung in Form einer IP-Adressspeicherung im Koalitionsvertrag. Dazu haben wir eine klare Meinung, sind ja auch seit Jahren oder Jahrzehnten, muss man ja leider bei dem Thema schon sagen, strikt gegen eine solche anlasslose und flächendeckende Speicherung privater IP-Adressen, da sie aus unserer Sicht grundrechtswidrig ist. Hier hoffen wir, dass das Thema vielleicht doch auch nochmal von der Tagesordnung wieder verschwinden wird. Ja, wir befragen mit dem Eco-Branchenpuls ja quartalsweise IT-Entscheider und Entscheiderinnen in Deutschland nach ihrer Einschätzung zu aktuellen Tech-Themen, Digital-Themen. Und die neue Ausgabe des Eco-Branchenpulses ist jetzt kürzlich erschienen. Und zwar haben wir da herausgefunden, dass nur 0,7% der IT-EntscheiderInnen den Stand der digitalen Transformation in Deutschland tatsächlich als gut bezeichnen. Das ist erschreckend wenig. Ganze 68% hingegen sagen schlecht. Das zeigt, wie gesagt, diese aktuelle Umfrage, die CIVI für uns durchgeführt hat. Und das größte Problem ist nach Meinung der IT-Entscheiderinnen zu viel Regulierung. Mehr als die Hälfte sieht die Datenschutzvorgaben und Berichtspflichten hier als größte Innovationsbremse und ganze 46% kritisieren die schlechte digitale Infrastruktur. Eco-Vorstand Oliver Süme fordert hier klare Signale von den Koalitionsparteien, ein eigenes Digitalministerium mit echten Kompetenzen und Budget. Das bekommen wir ja jetzt voraussichtlich. Ja, für große Aufregung hat ja auch in den letzten Tagen und Wochen Donald Trump gesorgt mit der Erhebung der wahnsinnigen Zölle, die er ja gegenüber der EU und gegenüber China und anderen Ländern zukünftig erheben will. Und in diesem Kontext warnt der Eco-Verband vor den negativen Auswirkungen einer möglichen Digitalsteuer, die ja von vielen innerhalb der EU und auch in Deutschland so ein bisschen ins Spiel gebracht wird als mögliche Gegenmaßnahme. In der aktuellen Debatte über Gegenzölle und wirtschaftspolitische Maßnahmen sieht der Verband ein großes Risiko für die deutsche und europäische Digitalwirtschaft. Besonders besorgniserregend, eine solche Steuer könnte eben nicht nur internationale Tech-Konzerne treffen, sondern auch die digitale Transformation der Wirtschaft ins Stocken bringen. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Süme erklärte dazu, eine Digitalsteuer ist insofern problematisch, als dass sie insbesondere auch die deutsche und europäische Digitalwirtschaft treffen würde. Ich sehe daher die Gefahr, dass die digitale Transformation der Wirtschaft ins Stocken geraten könnte. Wir müssen Digitalisierung aber mehr denn je konsequent vorantreiben, um im globalen Technologie- und KI-Wettbewerb aufzuholen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Süme fordert daher eine strategische und langfristige Digitalpolitik, die im Koalitionsvertrag der nächsten Regierung einen klaren roten Faden bilden sollte. Ja, und der Eco betont, dass Deutschland und Europa im internationalen Wettbewerb um technologische Innovationen und künstliche Intelligenz nicht zurückfallen dürfen.
Sidonie, wie sieht's aus? Also eigentlich heißt es ja fast immer, jeder wollte als Kind schon mal Astronaut, Astronautin werden und raus ins All fliegen. Ist es bei dir auch so?
Ah, nee, also dass ich jetzt selber rausfliegen wollen würde, nicht. Also ich hatte zwar auch mal so als Kind so eine kleine Trekkie-Phase, aber nee, also dass ich da jetzt selber irgendwie so im Orbit rumschweben wollen würde, das... Nee, muss ich nicht. Hätte ich zu viel Schiss, glaube ich.
Also als Kind, glaube ich, fand ich die Idee noch ganz cool, schwerelos zu sein. Und mittlerweile, ich wäre einmal fast über dunkle Kanäle als Journalist bei einem Parabelflug dabei gewesen. Da war aber klar, dass man da ordentlich reiert. Und ich bin ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. Weil ich kann zwar mittlerweile dank der Kinder jede Achterbahn fahren, ohne Bandscheibenvorfall und ohne Übelkeit. Aber ich glaube, das wäre doch zu viel für meinen Körper. Dann gucke ich lieber von hier unten auf jeden Fall.
Ja, unsere erste Gesprächspartnerin hatte schon früh eine große Faszination für das All, hat dieses Thema dann tatsächlich auch zu ihrem Beruf gemacht. Und heute ist Satellitentechnologie ein zentraler Teil ihrer Arbeit. Mit ihr habe ich über den aktuellen Stand der Weltraumforschung und ihre Bedeutung in Deutschland und Europa gesprochen.
Im Gespräch.
Dr. Nadja Benbecki-Winkel ist Astrophysikerin und stellvertretende Leiterin der Geschäftsstelle Space bei Fraunhofer Aviation und Space. Das Weltall und die dort eingesetzten Satelliten sind ihr tägliches Arbeitsfeld. Sie ist daher die perfekte Gesprächspartnerin, wenn es um die neuesten Entwicklungen in der Weltraumtechnologie geht, was aktuell erforscht wird und welche politischen Rahmenbedingungen es in Deutschland und Europa dafür braucht. Ja, herzlich willkommen hier beim Ohr am Netz, Frau Dr. Benbecki-Winkel.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und über das spannende Thema Weltraum und auch natürlich Weltraumtechnologien zu sprechen.
Ja, Sie sagen es schon, es ist ein spannendes Thema. Sie beschäftigen sich ja nun täglich mit Satelliten und dem Weltraum, Weltraumtechnologie. Was fasziniert Sie denn so an diesem Thema?
Ich würde vielleicht mal anfangen mit dem Weltraum und dann mit der Weltraumtechnologie.
Ja.
Der Weltraum, der hat mich schon immer interessiert, schon als kleines Kind. Also wenn ich mir den Weltraum angeguckt habe, ich wollte wissen, was da oben ist. Was sind diese Lichter, die man da oben sieht? Und weil mich das so interessiert hat, habe ich auch Physik mit Schwerpunkt Astrophysik an der Universität in Bonn studiert. Und was mich so besonders fasziniert, ist, dass der Weltraum so unermesslich groß ist und einen Raum voller unerforschter Dinge bietet. Und diese Weite, die regt irgendwie meinen Entdeckergeist, meine Neugier an. Auch die Grenze des Bekannten immer weiter zu verschieben und das Unbekannte auch zu ergründen. Und das geht ja nicht nur mir, sondern auch ganz vielen Menschen so. Und bei der Raumfahrt und bei der Weltraumtechnologie faszinieren mich besonders zwei Aspekte. Das eine, das ist die Überwindung der Grenzen der Menschheit. Also Raumfahrt symbolisiert für mich irgendwie die Fähigkeit der Menschen, über physische und technische Grenzen hinauszugehen. Und noch viel, viel wichtiger ist die Infrastruktur im Weltraum, also die Technologie im Weltraum, Satelliten und Co., die dabei helfen, das Leben auf der Erde zu erleichtern. Also durch Navigation, Kommunikation, Erdbeobachtung. Unsere moderne Gesellschaft ist total abhängig von funktionierenden Diensten aus dem Weltraum. Und das ist uns oft gar nicht klar. Und das finde ich besonders spannend.
Können Sie uns mal einen kleinen Einblick geben jetzt in Ihre Arbeit bei Fraunhofer? An was arbeiten Sie da? Worum kümmern Sie sich? Was sind so aktuelle Projekte?
Die Aufgaben der Geschäftsstelle Space von Fraunhofer Aviation und Space sind sehr vielfältig. Also der Hauptfokus liegt eigentlich auf der Koordination und der Organisation von Aktivitäten von 37 Fraunhofer Mitgliedsinstituten, die alle im Bereich der angewandten Forschung in der Luft- und Raumfahrt wichtige Kompetenzen haben. Also wir sind sozusagen eine Schnittstelle zwischen den Partnern aus der Industrie, der Bundeswehr, wissenschaftlichen Institutionen und auch anderen relevanten Akteuren in der Branche und den entsprechenden Fraunhofer-Instituten. Das heißt, wir arbeiten an einer langfristigen strategischen Ausrichtung von Fraunhofer Aviation und Space, identifizieren dabei neue Forschungsschwerpunkte und Märkte und unterstützen natürlich die kontinuierliche Weiterentwicklung des Bereiches Space. Und dabei spielt ganz besonders der Technologietransfer aus raumfahrtfernen Bereichen oder raumfahrtfernen Branchen wie der Automobilbranche in die Raumfahrt und umgekehrt. Das ist für uns eine ganz entscheidende Rolle. Und es gibt zahlreiche Projekte natürlich, an denen diese 37 Space-Institute arbeiten. Und nur mal um ein paar zu nennen, wir entwickeln und fertigen hochpräzise Optiken, zum Beispiel auch für das James-Webb-Teleskop. Wir haben Projekte zur Nutzung von Satelliten- und Weltraumtechnologien zur Überwachung von Umweltveränderungen, zur Überwachung von Klimadaten und Naturkatastrophen. Das ist natürlich in einer Zeit wie jetzt, wo wir mit Klimakatastrophen und Umwelteinflüssen umringt sind, ist das besonders wichtig. Wir haben mit unserem Ernst unseren ersten eigenen Fraunhofer Satelliten im Orbit. Wir entwickeln und optimieren Technologien für Satelliten und wir entwickeln auch hochmoderne, hochsensible Sensorik am Boden und im Weltraum.
Jetzt ist es ja so, wenn man Weltraumforschung, Weltraumtechnologie hört, da denken die meisten Menschen wahrscheinlich jetzt erstmal so an das, was man manchmal eben so in den Nachrichten mitbekommt, ne, wenn wieder irgendeine Rakete gestartet ist oder irgendeine Weltraummannschaft Gott sei Dank wieder heil auf der Erde gelandet ist. Aber da gibt es ja noch viel mehr, ne? Können Sie uns vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben, was derzeit ja so an technologischen Innovationen in diesem Bereich diskutiert wird, was einfach wirklich ganz aktuell ist und wo es auch die nächsten Jahre vor allem einfach drum gehen wird?
Also da kann ich Ihnen sehr viel nennen. Ich muss mich da echt begrenzen, weil es da so unendlich viele spannende Sachen gibt. Ja. Aber ich versuche mal so die Highlights aus meiner Perspektive und vielleicht auch so ein bisschen aus der Fraunhofer-Perspektive zu nennen. Immer hochauflösende und hochempfindlichere Sensoren, das ist für mich was ganz Wichtiges, die sorgen dafür, dass Satelliten präzise und in Echtzeit den Gesundheitszustand der Erde überwachen. Also Sie müssen sich das wirklich so vorstellen, die liefern Daten über die Temperatur, den CO2-Gehalt, den Meeresspiegelanstieg, über Waldbrände, Naturkatastrophen und andere Umweltfaktoren und helfen so den Klimawandel aktuell zu überwachen und den wichtigen, essentiellen Klimaschutz zu unterstützen. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt, wenn ich drüber nachdenke, ist auf jeden Fall künstliche Intelligenz und Automatisierung. Das wird zunehmend in der Raumfahrt eingesetzt, um Missionssysteme autonom zu steuern, Fehler zu diagnostizieren und in Echtzeit auf Veränderungen zu reagieren. So kann KI zum Beispiel dabei helfen, Kurskorrekturen eines Raumfahrzeugs zu berechnen und durchzuführen, um sicherzustellen, dass es effizient und eben auch genau sein Ziel erreicht und auch Ausweichmanöver präzise durchführt. Das ist insbesondere bei bei der Herausforderung mit dem zunehmenden Weltraumschrott von größter Bedeutung und kann da natürlich vor größeren Schäden durch Kollisionen schützen. Durch maschinelles Lernen können dann Algorithmen die Bahnen von Trümmern sehr genau vorhersagen und die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen mit funktionierenden Satelliten oder Raumstationen berechnen und können dann reagieren. Und das ist etwas, was für mich auch besonders wichtig ist. Mhm. Was ich auch ganz wichtig finde, ist das On-Orbit-Servicing, also im Weltraum etwas reparieren oder machen. Das bezeichnet halt so eine Reihe von Technologien und Verfahren unter Verwendung von Robotertechnologien. Und die ermöglichen es, Raumfahrzeuge oder Satelliten im Orbit direkt zu warten, zu reparieren, zu modifizieren und auch wieder zu verwerten, ohne dass die zur Erde zurückkehren müssen. Und das sorgt einerseits für eine Verlängerung der Lebensdauer von Satelliten und damit auch zur Reduktion von Kosten. Aber was das Wichtigste ist, es zählt auf die Nachhaltigkeit. Das vermeidet nämlich die Zunahme von Weltraumschrott. Und so werden auch komplexe und langfristige Missionen möglich. Wenn wir zum Beispiel zum Mars fliegen wollen, also bemannt zum Mars fliegen wollen, um den im Detail zu erkunden, dann müssen wir Fähigkeiten besitzen, im Weltraum zu warten, zu reparieren und zu modifizieren. Und das sind so drei Highlight-Technologien, die ich jetzt mal so nennen würde, aus dem großen Pool von Technologien.
Ja, jetzt haben Sie Satelliten ja schon angesprochen. Das ist ja in dieser Folge auch so ein bisschen unser Schwerpunktthema. Können wir da vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen? Welche Rolle spielen denn Satelliten heute über die klassische Erdbeobachtung und Kommunikation hinaus? Gibt es da irgendwelche überraschenden Anwendungen oder was, was vielleicht gar nicht so bekannt ist?
Also das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige und sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht klar, wo Satelliten überall eine Rolle spielen. Also, wie ich schon gerade sagte, das möchte ich aber nochmal betonen, Satelliten spielen eine zentrale Rolle bei der Überwachung des Klimawandels. Ohne Satelliten könnten wir das gar nicht machen. Auch das Ressourcenmanagement, das wichtige Ressourcenmanagement, wird durch Satelliten überwacht. Also Satelliten überwachen täglich, wie natürliche Ressourcen wie Wälder oder Wasserreserven oder die Bodenqualität sich ändern, was für eine nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung und Naturkatastrophenmanagement auf der Erde extrem wichtig ist, gerade in Zeiten, wo die Bevölkerung massiv wächst und die müssen auch versorgt werden, die müssen Nahrung bekommen und das Gut Wasser, das muss sinnvoll und sparsam eingesetzt werden und dabei helfen Satelliten, aber auch bei der militärischen Aufklärung helfen Satelliten. Wir sind gerade in einer Zeit mit sehr vielen globalen Herausforderungen und Satelliten bieten eine unersetzliche Überwachung und Aufklärungsmöglichkeit für militärische Anwendungen. Das ist ganz wichtig für die Echtzeitüberwachung. Aber auch für die Astronomie und die Forschung, die Weltraumforschung ist das essentiell wichtig, weil Satelliten und Raumsonden spielen halt eine Schlüsselrolle in der astronomischen Forschung, also außerhalb unseres Erdsystems. Und auch das ganze automatisierte Fahren. Wir wünschen uns ja so, dass wir autonomes Fahren haben, also selbstfahrende Autos, selbstfliegende Drohnen. Da sind Satelliten unverzichtbar, um navigations- und positionsspezifische Details bereitzustellen. Aber auch wichtige Sachen wie die Energieinfrastruktur und Netzüberwachung. Da werden Satelliten verwendet, um Energieinfrastruktur wie Stromleitungen, Windparks, Solaranlagen zu überwachen und zu helfen, diese zu warten. Und da kann dann mit Hilfe von Satelliten der Zustand eben von Leitungen oder von Solaranlagen überwacht werden. Und das alles, und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, dafür sind Satellitendaten wichtig.
Ja, also viele, viele Anwendungsfelder. Ich habe den Eindruck, korrigieren Sie mich da gerne, wenn das falsch ist, aber das so in der Tech-Bubble, nenne ich es mal, so dieses ganze Thema New Space irgendwie gerade so ein Trendthema ist. Ne? Es gibt immer mehr Startups, die in diesem Bereich unterwegs sind, auch in Deutschland tatsächlich. Wie beeinflusst denn das Ihre Zusammenarbeit, also mit privatwirtschaftlichen Unternehmen, dann wissenschaftliche Organisationen wie Fraunhofer auf der anderen Seite?
Auch eine total wichtige Frage. Ja, Fraunhofer steht ja für die angewandte Forschung und Entwicklung. Das ist ja genau das, was wir tun. Und unsere technologische Expertise soll sich ja möglichst direkt in praxisorientierte Lösungen niederschlagen. Das ist ja unser Ziel. Und die Partnerschaft mit der Privatwirtschaft, also auch mit Startups, gerade auch mit Startups, ermöglicht es, unsere Technologien in realen kommerziellen Anwendungen zu implementieren. Mhm. Das heißt sozusagen Entwicklungen, die zunächst in der Forschung entstanden sind, auch in der Grundlagenforschung, die können dann schneller in marktfähige Produkte oder Dienstleistungen überführt werden. Mhm. Und die Zusammenarbeit von Fraunhofer und privatwirtschaftlichen Unternehmen wie Startups stellt sicher, dass Innovation auch tatsächlich zur Lösung von wirtschaftlichen Herausforderungen und zur Verbesserung der Industrieprozesse und damit natürlich auch für unsere Gesellschaft beitragen. Und was für mich auch ganz besonders wichtig ist, ist, die Zusammenarbeit mit diesen jungen Unternehmen fördert auch eine agile Forschung und Entwicklungslandschaft, weil diese Partnerschaft mit privatwirtschaftlichen Unternehmen können eben eine schnellere Umsetzung von Forschungsergebnissen in Prototypen oder Marktprodukte ermöglichen. Und das ist für uns als angewandtes Forschungsinstitut wahnsinnig wichtig. Das ist die Essenz.
Jetzt haben Sie ja eingangs gesagt und haben es ja auch im Laufe des Gesprächs viele Belege dafür geliefert, dass unsere Gesellschaft wahnsinnig abhängig ist inzwischen im Grunde von Technologie im Weltraum. Haben Sie den Eindruck, dass diese große Bedeutung von Weltraumtechnologie oder von diesem Thema New Space auch politisch schon genügend anerkannt wird? Oder welche politischen Rahmenbedingungen brauchen Sie in der Weltraumforschung und Anwendung, um eben hier auch international wettbewerbsfähig zu bleiben?
Die Frage muss ich tatsächlich ein bisschen zweiteilen, wenn Sie mir das erlauben.
Sehr gerne.
Sie haben ja gerade gefragt, ob das so beachtet wird in Deutschland politisch. Und das ist sehr stark mit der Frage zu koppeln, wie stark sind wir in Deutschland eigentlich in der Weltraumforschung? Also wo sind wir gut? Wo haben wir noch starken Aufholbedarf? Und ich muss dazu sagen, das würde ich als erstes gerne beantworten, weil das wichtig ist zu verstehen, was wir brauchen an Rahmenbedingungen, die Sie gerade genannt haben. Also in Deutschland möchte ich sagen, dass wir schon sehr hochentwickelte Technologien haben und die werden auch in vielen internationalen Raumfahrtprojekten eingesetzt. Also auf fast jeder zweiten ESA-Mission fliegt Fraunhofer-Technologie mit. Sei es hochpräzise Optiken, hochempfindliche Sensoren oder Kommunikationstechnologien. Das ist eine große Stärke. Eine weitere Stärke bei uns liegt auch in den starken internationalen Partnerschaften, die wir haben und auch in den sehr gut ausgebildeten Arbeitskräften. Aber es fehlt natürlich auch an einen oder anderen Stellen und ganz besonders haben wir eine sehr, sehr starke Abhängigkeit von ausländischen und hier insbesondere von amerikanischen Trägerraketen und Startkapazitäten. Es ist ja wunderbar, wenn wir tolle Technologien haben, aber wir müssen unsere sehr guten Technologien auch unabhängig von anderen Partnern in den Orbit bekommen. Und Deutschland braucht hier mehr Förderung von Raumfahrt-Startups, KMUs und Forschung und Entwicklung, denn nur so kann diese Innovation in Deutschland vorangetrieben werden. Das zum ersten Teil der Beantwortung Ihrer Frage. Dann haben Sie gefragt, wie denn die Rahmenbedingungen für die Forschung aussehen. Ne? Ich sagte ja gerade, Forschung und Entwicklung ist ganz wichtig, genauso wie Innovationen und die Kraft der KMUs und Startups. Langfristig brauchen wir in Deutschland, um wettbewerbsfähig zu sein, um an der Spitze der Forschung und Entwicklung zu sein, brauchen wir langfristige und stabile Finanzierung. Ich weiß, das sagt jeder. Aber wissenschaftliche und industrielle Projekte im Weltraumbereich benötigen eine konstante finanzielle Unterstützung, um sowohl kurzfristig als auch langfristige Forschungsziele erreichen zu können. Und das betrifft sowohl die öffentliche als auch die private Finanzierung von Weltraumprojekten. Ohne die geht es nicht. Die Entwicklungszeiten für Weltraumobjekte oder Weltrauminfrastruktur, die braucht Zeit. Das ist nicht etwas, was man ganz schnell entwickeln kann. Und was wir noch brauchen, das ist ganz wichtig, das hören viele Leute nicht sehr gerne, aber was wir brauchen, sind sinnvolle, bindende Regularien. Wir brauchen ein Weltraumrecht, wir brauchen ein Verkehrsmanagementsystem da oben in den Orbit, damit wir den erdnahen Weltraum auch in Zukunft noch nachhaltig, friedlich und gleichberechtigt nutzen können. Und das sind für mich die Rahmenbedingungen, die nötig sind, damit wir in Deutschland vorankommen.
Das müsste dann aber ja eigentlich gleich international geregelt werden, ne? Das Letztere jetzt, so dieses Verkehrsmanagement.
Ja. Exakt. Also es muss auf beiden Bereichen, es muss national und international gelten. Da haben Sie vollkommen recht. Es muss nationale Regularien geben und es muss internationale Regularien geben. Und das Wichtige ist, dass sie bindend sein müssen.
Jetzt sind wir fast schon am Ende und vielleicht zum Abrunden nochmal so eine kleine Frage so Richtung Zukunft. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was so an technologischer Entwicklung im Weltraum möglich sein könnte, wenn Sie träumen dürften, was wäre das und warum?
Boah, da habe ich einen Traum. Da werden bestimmt viele sagen, Mann, ist das langweilig. Aber ich habe einen ganz großen Traum. Ich würde mir wünschen, dass Raumfahrzeuge oder Rauminfrastrukturen, also Weltrauminfrastruktur, so entwickelt werden würden, dass sie am Ende ihrer Lebenszeit so sauber entsorgt werden, dass diese keine Gefahren mehr für die Umwelt, den Menschen und die Infrastruktur im Weltraum und auf der Erde darstellen. Wir Menschen, wir tendieren nämlich dazu, unsere Umwelt total zu vermüllen. Auf der Erde und im Weltraum. Und wir haben nur eine einzige Erde und die ist unglaublich wertvoll. Und die gilt es unter allen Umständen zu schützen. Und deswegen wäre das mein Wunsch, auch wenn der vielleicht für viele sehr langweilig klingt.
Naja, also im Weltraum nicht die gleichen Fehler machen, die wir hier auf der Erde schon gemacht haben im Grunde.
Genau, aber die machen wir leider schon. Wir müssen es nur eingrenzen, sonst haben wir ein ganz großes Problem. Ja.
Dr. Nadja Benbecki-Winkel, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in die Weltraumtechnologie, in Satelliten. Ich weiß, es war ein kurzer Überblick. Wir könnten wahrscheinlich mindestens eine komplette Folge nochmal darüber machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da nochmal tiefer reingucken vielleicht und Sie dann auf jeden Fall nochmal einladen. Ich fand es wahnsinnig spannend. Der Weltraum ist für viele von uns so weit weg, aber ich finde, Sie haben ihn uns ein bisschen näher gebracht. Eben auch für die vielen Beispiele, die Sie so gebracht haben, warum Weltraumtechnologie für uns in unserem täglichen Leben einfach wichtig ist und warum wir so abhängig davon sind. Vielen, vielen Dank für diesen Überblick.
Vielen Dank, Sie waren eine tolle Gesprächspartnerin.
Ja, das war eine spannende Einführung in den Bereich der Weltraumforschung, aktuelle Trends sowie Chancen und Herausforderungen im Orbit. Und ich bin mir sicher, wer sich bisher nicht für die Raumfahrt interessiert hat, ist spätestens jetzt aber schon ein bisschen fasziniert und angefixt. Das kam ja mit so viel Herzblut rüber.
Wollte ich gerade sagen. Also so wie Nadja Benbecki-Winkel für dieses Thema brennt, kann man sich nur anstecken lassen. Aber kommen wir von der Forschung mal direkt in die Praxis. Wir haben eingangs bereits darüber gesprochen, dass auch Startups eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Satelliten spielen heutzutage. Ein Beispiel ist Reflex Aerospace, das erst kürzlich einen kleinen Satelliten ins All geschickt hat. Was genau dieser Satellit dort oben macht, das habe ich mit unserem nächsten Gesprächspartner besprochen.
Im Gespräch.
Zu Gast im Ohr am Netz ist Walter Ballheimer. Er ist CEO und Mitgründer von Reflex Aerospace. Sein Unternehmen setzt auf Hochleistungssatelliten mit blitzschneller Entwicklung und maximaler Flexibilität, sowohl für zivile als auch für militärische Anwendung. Aber was bedeutet das für die Satellitenindustrie, was ja normalerweise immer mit sehr, sehr langen Entwicklungsprozessen verbunden ist? Wie beeinflussen Digitalisierung, Automatisierung und KI diesen Markt? Darüber sprechen wir jetzt. Deswegen schön, dass du da bist, Walter. Vielen Dank, dass du Zeit hast. Herzlich willkommen im Ohr am Netz.
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
So, ihr versprecht eine bis zu dreimal schnellere Entwicklung als herkömmliche Hersteller. Wie erreicht man denn diese Effizienz und welche Rolle spielen da bei euch die digitalen Prozesse?
Also erst muss man, glaube ich, verstehen, dass die herkömmlichen Hersteller ja ihre Entwicklungsprozesse aus einer Zeit von vor 30, 40 Jahren mitgebracht haben. Da wurde nicht viel verändert. In der Raumfahrttechnik ist das so, wenn etwas erstmal funktioniert, dann ist das sogenannte Heritage und dann hinterfragt man das selten. Und das gilt sowohl für die Auswahl von bestimmten Bauteilen, die dann seit 30 Jahren unverändert in Satelliten verbaut werden, als auch für die Prozesse der Satellitenentwicklung. Das heißt, wenn man sich so ein Airbus oder ein OHB anguckt von innen oder ein Lockheed Martin, wird man dort relativ altertümliche Prozesse finden, die weit von der Agilität entfernt sind, die wir, sage ich mal, in anderen Unternehmen der digitalen Industrie finden. Das ist das eine. Da haben wir natürlich alles entstaubt und streamlined. Das gibt uns schon einen guten Vorsprung. Aber der zweite und wesentliche Punkt ist, wie unsere Satelliten eigentlich überhaupt aufgebaut sind. Die sind zum großen Teil Software definiert. Das bedeutet, die ganze Elektronik an Bord basiert nicht auf, sage ich mal, Prozessoren herkömmlicher Art, sondern auf programmierbaren Logiken, FPGAs, und kann verändert werden dadurch, dass man die Software verändert. Im weitesten Sinne verlagern wir quasi die Komplexität des Projekts aus der Hardwareentwicklung in die Softwareentwicklung, wo wir dann die Methoden nutzen können, die man jetzt bei jedem Softwareentwicklungs-Startup hier in Berlin auch finden würde. Ja. Und das macht uns schneller.
Okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also nicht nur die Produktion der Satelliten ist jetzt stärker softwarebasiert, sondern die Satelliten selber auch?
Die Satelliten selber in erster Linie.
Ah, das heißt, ihr könnt die theoretisch auch noch deren Funktion oder deren Sinn und Zweck ändern, wenn die erstmal oben im All sind, indem ihr die Software patcht?
Ja, das können wir auch. Natürlich muss man sehen, ein Satellit, der zum Beispiel eine Kamera hat, um Erdfernerkundungsaufnahmen zu machen, der wird jetzt nicht durch Softwareveränderungen zu einem Kommunikationssatelliten werden können.
Klar.
Ja, aber wenn er zum Beispiel eine Kamera hat, um, sage ich mal, Flusssysteme zu beobachten, dann kann er durch Softwareveränderungen dazu gebracht werden, ganz andere Sachen zu sehen. Und vielleicht einer sekundären Nutzung dann später zugeführt zu werden, wenn er nicht mehr gebraucht wird.
Weil das ist ja das eine große Problem. Ne? Wenn du die Hardware erstmal da oben hast, kommst du halt eigentlich nicht mehr ran. Deswegen ist ja wahrscheinlich auch der Gedanke bei den traditionellen Herstellern, never change a running system, ne? Das ist Weltall-approved, da gehen wir mal lieber nicht ran, sondern flanschen nur an. Ihr seid jetzt also einen völlig neuen Weg gegangen Und ihr habt aber auch einen Satelliten im All, den Sigi-Satellit. Der ist im Herbst Richtig. Mit einer SpaceX-Rakete gestartet. Also, ich meine, eine Sache ist bestimmt immer gleich, wenn man da was hochschießt. Ja, der Moment des Startes. Wie sehr geht einem da die Muffe?
Ja, ich habe das ja schon in der Vergangenheit ein paar Mal mitgemacht, aber also ich wusste, was da auf mich zukommt. Aber für die Mitarbeiter, die das zum ersten Mal erlebt haben, ist das natürlich eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Das ist richtig. Da gibt es mehrere Momente. Der erste Moment ist natürlich, dass die Rakete beim Start nicht explodiert. Obwohl das sehr unwahrscheinlich ist.
Aber kommt vor, ne?
Freut man sich dann trotzdem, wenn das Ding vernünftig abgehoben ist. Und dann da sieht man, und SpaceX macht das immer sehr gut, die zeigen dann so einen Live-Webcast von der Separation der Satelliten im Orbit, und dann kann man wirklich, und der Satellit war auch sehr gut positioniert, so dass man ihn direkt gesehen hat, konnte man dann sehen, ob er von der Rakete tatsächlich abgetrennt
war. Ja.
Und da ist der zweite Moment, weil wenn das nicht passiert, aus irgendwelchen Gründen, wenn dieses Separationssystem irgendwie nicht funktioniert, dann wird die ganze Welt mitkriegen, dass der Satellit weiterhin an der Rakete klebt und dann irgendwann verglüht, dann kann man auch nichts mehr machen. Ja. Also, weil das gut geht, kommt dann der dritte Moment, nämlich man wartet, bis denn das erste Mal Signale
empfangen
werden. Ja, angehen ist ja eigentlich das geringere Problem, weil da sind einfach nur so Schalter, die dann losgelöst werden. Da wird einfach die elektrische Verbindung geschlossen. Und dann geht da auch alles an. Aber er muss Signale senden, wir müssen die Signale empfangen und bestenfalls ihm auch Signale zurückschicken können. Das nennt sich dann bidirektionale Kommunikation. Mhm. Und sobald das geklappt hat, ist man eigentlich schon fast auf der sicheren Seite. Ja. Das hat bei uns nur 16 Minuten gedauert nach dem Start, nach der Separation, dass wir dann Signale hatten. Und dann war die Freude groß und die ersten paar Bier wurden auch gemacht.
So, jetzt ist Sigi da oben. Was macht Sigi da? Also habt ihr ihn nur hochgeschickt, um zu zeigen, jo, wir können das? Oder was hat er an Bord? Was tut er gerade?
Teils, teils. Also einmal ist das natürlich für uns ein sogenannter Technologieerprobungssatellit. Das heißt, wir müssen der Welt natürlich beweisen, dass wir das machen können. Sonst kauft ja niemand bei uns.
Klar, weil ich meine, wenn ihr einen anderen Weg geht, da werden Leute erstmal skeptisch sein und sagen, na ja, ich kann ja auch viel erzählen. Ich baue hier einen Satelliten, aber der war ja immer, keine Ahnung, auf der Erde und in einer normalen Atmosphäre unterwegs, ohne Strahlung, ohne Schwerelosigkeit, ohne Rütteln der Rakete.
Genau, das haben wir dann damit zum einen gezeigt und zum zweiten hatten wir das große Glück, auch einen Kunden für diesen ersten Start gewinnen zu können, der seine Nutzlast oder seine, in dem Fall ist es eine große Antenne und noch so eine zusätzliche Box, die die Signale auswertet. Und im weitesten Sinne beobachtet er elektromagnetische Signale, die von der Erde ausgehen und wertet die aus. Mhm. Im Radiofrequenzspektrum, nicht im optischen Bereich, nicht im sichtbaren Bereich, sondern im Radiofrequenzspektrum, Mikrowellen.
Also es klingt super spannend und ist natürlich jetzt auch ein richtig wichtiger Meilenstein für euch. Ihr habt ja 16 Millionen Euro Kapital aufgenommen und plant weitere Finanzierungsrunden. Welche Voraussetzungen gibt es denn aktuell in der Finanzierung von New Space Startups? Und wie überzeugt ihr die Investoren? Also ich meine, ihr könnt jetzt wahrscheinlich sagen, guck mal, da ist unser Satellit. Jetzt hier Nachthimmel, da siehst du ihn vielleicht kurz vorbeiflitzen oder zumindest kannst du es simulieren. Ja. Das ist natürlich schon mal ein toller Meilenstein und auch ein toller Beweis, dass es funktioniert.
Ich sag mal, eine Sache habe ich festgestellt über die letzten Jahre und viel Fundraising. Investoren sind so wie Avocados. Du kriegst einen Investor an. Sprichst einen Investor an und dann sagt er die ganze Zeit, er ist noch unreif, er kann noch nicht investieren, er braucht noch das und das und jenes. Und dann sprichst du ihn das nächste Mal an, da ist es schon zu spät für ihn und das ist schon zu groß. Wie gesagt, wie ein Avocado.
Ja.
Also zum einen muss man genau den richtigen Zeitpunkt treffen, den
Investor. Damit die Guacamole auch schmeckt.
Genau, das ist sozusagen die halbe Miete. Wenn man das hinkriegt, dann ist wichtig, dass die jetzt je nach Stage, ja, wir sind jetzt hier, sag ich mal, ein bisschen weiter, wichtig, dass die technischen Meilensteine de-risked sind und dann natürlich im VC-Bereich will man ein skalierbares Geschäftsmodell haben. Das ist nicht ganz ohne in so einem Geschäft, in dem wir sind. Ja, am Ende ist es ja dennoch ein Plattformgeschäft und wir bauen Hardware und so und viele Investoren trauen sich da nicht ran. Aber mittlerweile, glaube ich, ist da so eine neue Generation von VCs entstanden, auch in Europa, die auch im Zuge der massiven geopolitischen Veränderungen, die wir jetzt gerade sehen, in Space bereit ist zu investieren, auch in hardwarelastige Themen, weil auch natürlich der Overlap zu Defense immer da ist.
Naja, oder erstmal Kommunikation, die man für alles Mögliche nutzen kann, aber eben auch muss, ob im Katastrophenfall oder im Kriegsfall. Es ist natürlich blöd, wenn der Feind, ja, oder der Gegner die Macht über die Satellitenkommunikation hat, dann ist man ganz schnell offline, ne? Klar.
Oder der Verbündete, was in manchen
Fällen. Jetzt hast du gerade schon Europa erwähnt. Wie gut stehen wir denn aktuell da? Weil im Moment hat man den Eindruck, dass US-Unternehmen und chinesische Unternehmen, ich sag mal, die erdnahen Orbits schon ganz schön dominieren im Moment. Ich weiß gar nicht, wie viel Elon Musk hat, glaube ich, alleine 8000 Satelliten im Moment da oben.
Ja, das sind verrückte Zahlen, das ist richtig. Ich habe eine gemischte Botschaft an der Stelle. Ja. Zum einen ist sicherlich sowohl China als auch die USA technologisch enteilt. Das muss man schon so sagen. Die Bedingungen dort, solche Sachen zu entwickeln, sei es in teilstaatlichem Ökosystem wie in China oder im privaten, venture-finanzierten oder teilweise durch andere Investments finanzierten Ökosystem wie in den USA, sind die Bedingungen einfach anders. Der Druck, und da ist ja auch, sag ich mal, die Konkurrenz der Systeme auch wie zwischen China und USA wieder, die das Ganze noch treibt, und auch die Ambitionen ganz andere, ne? Mond, Mars und so weiter. Das ist in Europa natürlich nicht der Fall. Aber andererseits gab es ja solche Hiobsbotschaften auch aus ganz anderen Feldern, wie Quantum, wie Kernfusion und auch künstliche Intelligenz, AI. Und während in diesen Feldern, die ich gerade genannt habe, ich der Meinung bin, dass der Zug sicher längst abgefahren ist und wahrscheinlich nicht mehr zu bekommen, so kann ich sagen, dass in der Raumfahrt wir noch alles reißen können. Da ist der Abstand noch nicht groß genug. Aber das erfordert entschlossenes Handeln, auch von den Politikern, sowohl auf nationalem als auch auf EU-Level. Und alleine aus eigener Kraft wird es schwierig sein für Startups, wie unsere, mit dem Kapital, das in Europa zur Verfügung steht, rein europäisch zu bleiben. Wir werden erfolgreich werden. Ja.
Sonst würdest du da nicht sitzen und jetzt hier nicht Rede und Antwort stehen. Vollkommen klar. Aber ich sehe das jetzt auch in Sachen Quantencomputing, Neuromorphous Computing und auch AI noch nicht ganz so schwarz wie du. Aber schön, dass wir zumindest gemeinsam Hoffnung haben, dass es bei New Space erstmal noch kein Problem sein muss. Aber auch hier, wie in allen Bereichen, natürlich das Problem, die Venture-Kohle, das Kapital, das da ist, die Investitionen sind eben deutlich niedriger. Ist es die einzige Schwierigkeit, die Europa hat, oder gibt es andere Regulierungen, die euch als New Space Startup das Leben hier in Europa schwerer machen, als ihr es hättet, wenn ihr in den USA wärt? Weil ich meine, wenn die Sachen erstmal oben sind, da oben ist ja, ich will jetzt nicht sagen rechtsfreier Raum, aber schon so ein bisschen Wilder Westen.
Was eigentlich gut ist. Also ich bin großer...
Ich mag Wildwest-Filme auch. Mal gucken, was passiert, wenn dann noch ein paar tausend mehr Satelliten oben sind und die irgendwann anfangen, sich gegenseitig wegzuballern. Also, weil sie sich treffen. Schauen wir mal.
Du musst sehen, dass Regulierung nur dann Sinn macht, wenn sie allgemeingültig ist. Das heißt, was hat man von der Regulierung, wenn Europa oder Deutschland dann ein eigenes Raumfahrtgesetz hat, dann Europa hat noch eins, was draufgesattelt wird, und dabei in Amerika oder China oder Nordkorea schlimmstenfalls gibt es einfach keins und die können machen, was sie wollen. Ja, was haben wir davon, wenn wir uns einschränken, während die anderen es nicht
tun? Ja, da müssten alle mitziehen, also, klar. Das ist da müssen nicht, alle mitziehen nicht absehbar im Moment, sagen wir mal vorsichtig.
Genau, das ist nicht absehbar. Deswegen muss man da ganz schlau sein und nur die Regulierung treffen, die halt eben unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, und lieber nochmal nachdenken, bevor man da was macht. Ganz wichtig wäre es, glaube ich, für die Konkurrenzfähigkeit unseres Ökosystems, dass wir Ankeraufträge bekommen. Und dass der Staat als Ankerkunde fungiert. Der Staat und die Europäische Kommission und andere Institutionen. Derzeit ist ja das Instrument der Wahl die Förderung überall. Und Förderung ist meiner Meinung nach ein komplett falsches Instrument. Ja, das ist auch falsche Incentivierung. Und das hat die USA ganz anders gemacht und das sollte auch bei uns anders gemacht werden. Aber derzeit werden zum Beispiel, wenn man jetzt die Bundeswehr kann ja gar nicht, selbst wenn sie wollen würde, von einem Startup ohne weiteres beschaffen. Ja, das ist ja, da sind ja die Beschaffungszyklen alleine schon länger als die mittlere Lebensspanne eines Startups. Ja. Von daher, ja, da muss man auf jeden Fall ran.
Ja, okay. Jetzt sind wir ja hier im Eco-Podcast Ohr am Netz. Da wollen wir natürlich auch ein bisschen in die digitale Zukunft schielen und schauen. Künstliche Intelligenz, Automatisierung. Welche Rolle spielen diese Möglichkeiten der Digitalisierung aktuell bei euch und wohin geht da die Reise? Also entwickelt die KI bei euch schon neue Satelliten? Sind die jetzt vielleicht von der Form her, keine Ahnung, was weiß ich, oval, weil nur wir Menschen immer kubistisch denken?
Also ich glaube, das Potenzial für KI-Nutzung gigantisch ist, auch im Entwicklungsprozess. Vor allem in diesen repetitiven Tasks, die man so typischerweise hat. Also die sind jetzt gar nicht so romantisch, ja, wie so Raumfahrttechnik sie generell anhört. Aber zum Beispiel hat man am Anfang, sag ich mal, Top-Level-Requirements, die man vom Kunden bekommt. Und die müssen dann runtergebrochen werden auf wirklich die Requirements in die kleinsten Teile. Und das ist so ein Prozess, der typischerweise x Monate in Anspruch nimmt, ja. Und sehr, sehr manuell ist. Ich kann mir vorstellen, dass das mit entsprechend großer Datenmenge an bereits runtergebrochenen Requirement-Bäumen Sicherheit von KI erledigt werden kann. Ja, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir so weit sind. Dann finde ich, dass auch im Bereich mechanischen Designs, im generativen Design, ja, zum Beispiel in künstliche Intelligenz verwendet werden kann, wo dann Teile vorgeschlagen werden, organisch aussehende Teile, ja, die dann im 3D-Druckverfahren, welches ja überhaupt erst die Anwendung dieser Algorithmen ermöglicht, hergestellt werden. Dann aber, wenn der Satellit gestartet ist, kommen ja noch diverse andere Anwendungen dazu. Ja. Also Erstens, der große, große Bottleneck ist immer noch Downlink. Das heißt, man muss ja die Daten irgendwie runterkriegen vom Satelliten. Und dazu stehen einem halt nur die Funkwellen und nur das Funkspektrum, wenn wir jetzt die Laserkommunikation mal kurz zur Seite
Das dauert lassen, noch ein bisschen, aber wird spannend.
Zur Verfügung. Ja, und es ist also eine bestimmte Bandbreite. Und es werden ja immer mehr Daten generiert. Und jetzt muss man irgendwie selektieren, irgendwie gucken, was davon ist eigentlich wichtig, was ist unwichtig.
Also On-Edge-Computing, ne?
Genau, hier kommt der KI eine sehr, sehr, sehr große Bedeutung zu sagen, okay, das hier ist tatsächlich eine Straße, die interessiert mich, dieses Stück, den Rest schmeiße ich raus, hier habe ich Wolken und da hat sich was verändert und so. Und das direkt vorzusortieren auf den Satelliten, das ist eine sehr, sehr naheliegende Anwendung und das wird auch sehr bald, also das wird schon gemacht, aber es wird noch mehr gemacht werden.
Also im Endeffekt neuronale Netze on a chip direkt auf dem Satelliten mit den Parametern, genau, die vorher angelernt sind, und damit man eben den ganzen Datenausschuss schon mal wegpackt.
Genau, und dann jetzt, das haben wir über die Nutzlastdaten gesprochen, wir haben über den Entwicklungsprozess gesprochen, jetzt gibt es auch noch den Satellitenbetrieb als solches. Ne? Das heißt, der Satellit ist dann dort als Teil einer Konstellation womöglich von mehreren hundert Satelliten, die am Boden zu betreiben, jeden einzelnen von denen, ist natürlich auch relativ zeitaufwendig. Das heißt, was man machen will, ist, man muss gucken, okay, welcher Satellit verhält sich vielleicht ein kleines bisschen sonderbar, wo sind Anomalien, dann soll man vielleicht für bestimmte Anomalien automatische Recovery-Szenarien und so, das heißt, in diesem ganzen Spektrum des Satellitenbetriebs hat man auch noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, KI einzusetzen. Und das wird mit Sicherheit alles kommen.
Klingt super spannend. Wir werden beobachten, was Reflex Aerospace da oben noch so alles anstellt und alles da hoch bringt. Walter Ballheimer ist CEO und Mitgründer von Reflex Aerospace. Er hat sich ein bisschen Zeit genommen und mal nicht ins All geguckt, sondern ins Mikrofon, um hier dabei zu sein beim Ohr am Netz. Wir drücken die Daumen, dass aus dem Startup schnell ein Grown-up und irgendwann einer der ganz großen Player wird. Aber also, du bist so optimistisch, ihr habt gute Ideen. Ich bin da guter Dinge. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Dankeschön.
Doch nicht nur Startups treiben die Raumfahrt in Deutschland voran. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, ist die zentrale Institution für Satellitentechnologien und ihre Weiterentwicklung hierzulande.
Deshalb darf das DLR in unserer heutigen Folge natürlich nicht fehlen. Mit unserer nächsten Gesprächspartnerin bin ich in die Welt der Space-Technologie eingetaucht und ich kann euch so viel verraten, das Gespräch war wirklich beeindruckend.
Im Gespräch.
Wie verändern KI, Automatisierung und digitale Zwillinge die Raumfahrt? Welche Rolle spielt Deutschland im globalen Wettlauf um Innovationen im All? Und wie sieht die Zukunft der europäischen Raumfahrttechnologie aus? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Anke Pagels-Kerb, Bereichsvorständin Raumfahrt beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Außerdem geht es um Ihre Aufgabe, Deutschlands und Europas Raumfahrtstrategie in einer zunehmend digitalen Welt mitzugestalten. Ich bin sehr froh, dass du Zeit hast. Schön, dass du dabei bist am Ohr am Netz. Hallo Anke.
Dankeschön. Hallo Sven.
So, also digitale Technologien revolutionieren die Raumfahrt. Also eigentlich schon seit Tag 1 an, wenn wir mal ehrlich sind. Mittlerweile sind wir aber doch deutlich weitergekommen. Von smarter Satellitensteuerung bis hin zu KI-gestützter Missionsplanung. Welche Schwerpunkte setzt denn das DLR in der digitalen Transformation so in den letzten Jahren und aktuell, danke.
Tatsächlich hat bei uns in den letzten Jahren der Bereich sichere Kommunikation einen ganz großen Aufschwung erlebt. Also die Digitalisierung, die bringt technologisch-wirtschaftliche Veränderungen mit sich und dann müssen wir dafür sorgen, dass die Kommunikation einfach abgesichert ist, dass wir sichere Infrastrukturen haben und dass nicht jeder Hinz und Kunz, sage ich jetzt einfach mal, sich in diese Kommunikationskanäle reinpfuschen kann. Und das ist bei uns ein großer Schwerpunkt.
Okay, also sichere Kommunikation und damit wahrscheinlich auch Cybersecurity in der Raumfahrt, ne? Weil ich meine, wenn jemand so einen Satelliten übernimmt, dann sind wir ja schon fast bei James Bond. Ich weiß nicht, was war das, GoldenEye oder so? Also da wird es dann unlustig, auch wenn der jetzt nicht mit dem Laser die Erde beschießt, kann man doch da oben zumindest eine Menge Schaden anrichten, wenn man in die Systeme reinkommt. Wie macht man denn Satelliten und, ich sag mal, die Raumfahrt cybersicher?
Zum einen mit bestimmten Prozeduren, mit Codierungen. Also das ist ein großer Schritt. Natürlich, man darf nicht einfach einen Satelliten übernehmen können. Zum einen ist das eine Frage, dass man ihn, sag ich jetzt mal, digital übernimmt, aber ein anderer Punkt ist natürlich auch, man darf nicht einfach an einen Satelliten ranfliegen und ihn irgendwie zum Absturz bringen oder sonst was damit machen. Die Satellitensysteme müssen so aufgesetzt werden, dass sie im besten Fall nicht hackbar sind oder dass in dem Moment, wo sich jemand einklingt, man sofort merkt, da hat jetzt jemand anders übernommen und dann eben die Kommunikationskanäle nicht mehr nutzt.
Aber das war gerade ein spannender Punkt, weil du sagtest irgendwie, man darf da auch nicht ranfliegen. ranfliegen können. Was macht denn so ein Satellit, damit keiner ranfliegt? Weicht der aus wie früher in meinem Computerspiel?
Wenn ich das tatsächlich frühzeitig sehe, dann kann ich mit einem Satelliten ausweichen. Das ist aber wirklich nur in Grenzen möglich. Ja. Da oben wird es immer voller. Aber das ist jetzt auch erstmal der Ansatz, wenn sich zwei Satelliten, sagen wir mal, aus Versehen zu nahe kommen.
Okay.
Dann sieht man das vom Boden aus, dann werden Ausweichmanöver geflogen. Aber tatsächlich kann man das ja auch durchaus absichtlich machen, wenn man das denn wollen würde.
Also ich hoffe, dass das alle nicht wollen, aber auf jeden Fall ist Cybersecurity nicht nur hier unten auf der Erde, sondern auch da oben in den erdnahen Orbits absolut wichtig. Du hast gerade schon gesagt, wichtigster Punkt ist die sichere Kommunikation zu allem, was da oben ist. Wie findet denn zum Beispiel so KI und Automatisierung heutzutage statt im All und in eurer Arbeit beim DLR?
Also viele Systeme sind tatsächlich schon automatisiert. Das liegt einfach daran, dass enorm viele Satelliten sich inzwischen im Orbit befinden. Und wenn ich dafür jeden Satelliten eine einzelne Person an der Konsole sitzen hätte, wäre es auch im Kontrollzentrum ziemlich voll. Das heißt, viele der Systeme laufen schon automatisiert. Das heißt, man hat diese Phase, wo der Satellit in Betrieb genommen wird. Da sitzen die Kollegen wirklich noch an der Konsole. Und danach kann man auch durchaus verschiedene Satelliten, sagen wir mal, in einen Betrieb zusammenfassen, die dann gemeinsam überwacht werden. Und das läuft dann hauptsächlich automatisiert. Wenn ich mir jetzt so eine Megakonstellation angucke, wie beispielsweise Starlink mit
8000
Tausenden
jetzt, ne?
von Satelliten, Tendenz steigend, da habe ich ja keine 8000 Leute, sondern das sind wirklich automatisierte Prozesse, die ablaufen müssen, um Kollisionen zu vermeiden, um das ganze System am Laufen zu halten.
Jetzt hast du gerade schon Elon Musks Starlink erwähnt, mit im Moment 8000 Satelliten, Tendenz deutlich steigend. Wir sind in Zeiten von New Space angekommen, also Startups wie zum Beispiel auch Reflex Aerospace, mit denen wir in diesem Podcast ja auch sprechen, setzen auf agile Entwicklungsprozesse und digitale Fertigungsmethoden. Wie kann das DLR mit solchen Unternehmen kooperieren, um Innovationen schneller in die Raumfahrt zu bringen? Weil ich meine, ihr seid ja da, entschuldige bitte, es soll nicht despektierlich sein, die alten Hasen im All.
Ja, die alten Hasen. Vielen Dank. Kooperationen funktionieren vor allen Dingen an der Stelle, wo wir das, was wir bauen, mit Firmen möglichst schnell ins All zum Fliegen kriegen. Denn ich kann natürlich auf der Erde einen digitalen Zwilling bauen. Super, ich kann alles durchtesten, was ich irgendwie digital durchtesten kann, aber letztendlich wird das System immer nur dann funktionieren, wenn ich es im Orbit habe. Und irgendwann komme ich um das Testen nicht drum rum. Und gerade wenn man Nutzlasten entwickelt, kleine Komponenten, irgendwelche Chips oder sowas, will man die zum Fliegen bringen und muss man die auch zum Fliegen bringen, ansonsten habe ich kein System im Orbit. Und da können wir sehr gut mit den Firmen kooperieren, die einfach Dinge schnell agil in den Orbit bringen, wenn wir die Chance haben, uns einfach mal auf den Satelliten mit draufzuschnallen.
Ein großes Thema, du hast schon gesagt, sichere Kommunikation, ist aber auch die Kommunikation, also die Daten, die aus dem All runter auf die Erde kommen. Das wird immer mehr. Ja, es wird schwierig irgendwie, weil irgendwann sind die Frequenzen voll, irgendwann ist da einfach mal Schicht im Schacht. Deswegen ist es wichtig, dass Satelliten smarter agieren. Also Edge Computing im All, ist das für euch ein Thema? Wohin geht da die Reise? Also dass einfach Daten gefiltert nur zur Erde kommen und wir auf der Erde nicht mehr die Satelliten von Hand steuern und auch gar nicht mehr wirklich rauspuzzeln müssen, was jetzt hier relevant ist, weil das automatisch schon im Weltall passiert.
Onboard-Prozessierung, ganz großes Thema. Interessanterweise ist das für mich ein Thema, damit bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen, als ich beim DLR angefangen habe. Das war 2009. Da wurde das als, wir müssen jetzt endlich in die Onboard-Prozessierung reingehen.
Das waren DSL-Zeiten, oder? Also hier auf der Erde.
Danke. Tatsächlich ist es aber so, also das Onboard-Prozessierung ist etwas, das wirklich hervorragend funktioniert, wenn ich große Satelliten habe, die große Daten aufnehmen und wo ich eben die Kommunikation zum Boden sozusagen als Bottleneck habe. Mhm. Was man als erstes gemacht hat, ist aber, man hat versucht, dieses Bottleneck aufzusprengen, indem man zu höheren Frequenzen geht, die eben noch nicht so genutzt wurden, oder indem man versucht hat, was ja auch sehr gut funktioniert, die Daten über Laserlinks zu transportieren. Damit habe ich eine viel höhere Datenrate und kriege erstmal alle Daten zu Boden. Das Problem ist jetzt folgendes: Wenn ich jetzt einen Onboard-Prozessor installiere, dann zieht der eine ganze Menge Strom. Mhm. Den Strom muss ich liefern über mein Solararray, und ich muss im Zweifelsfall auch, das kennen wir von unseren Rechnern, wenn er auf dem Schreibtisch steht, die produzieren auch Hitze und die muss ich auch wieder wegbringen.
Das ist lustig, weißt du, so als Laie denkt man so, ey, im Weltall sind minus 1 Milliarde Grad oder so, ich habe jetzt im Unterricht nicht so gut aufgepasst und naja, Sonne ist da ja auch immer, also eigentlich dürfte das doch gar kein Problem sein.
Also Sonne ist da auch immer, ja, man bemüht sich, die Sonnensegel möglichst so auszurichten, dass sie immer Strom haben, ansonsten haben wir auch noch Batterien, aber tatsächlich ist es extrem schwierig, die Hitze wegzukriegen, denn ich kriege die Hitze im Weltraum Ich habe ein Vakuum und Vakuum ist der Superisolator.
Klar, ne? Da ist ja auch nichts, was irgendwie kalt, Wärme abtransportieren nichts. Kann, nicht mal Luft. Ah, blöd.
So, das heißt, ich muss gucken, dass ich das über Infrarotstrahlung wegkriege und das ist nicht ganz so ohne. Ich kann mir also nicht auf Biegen und Brechen einfach Wärme transportieren. Die heizt mir nur meinen Satelliten auf. Kommen wir zum Onboard-Prozessieren. Wenn ich also jetzt einen leistungsstarken Rechner an Bord habe, verbraucht der Energie und gibt Energie in Form von Wärme ab. In einem großen Satelliten geht das. Wenn ich jetzt kleinere Satelliten zum Beispiel in Konstellationen habe, die haben aber eine viel kleinere Fläche an Solarzellen und die können auch bei weitem nicht so viel nach außen abstrahlen. Und dann ist es tatsächlich, jedenfalls bei den Systemen, die derzeit so im Orbit sind, ist es tatsächlich besser, einfach die Daten auf dem Boden zu kriegen und am Boden sich die großen Rechnerstrukturen aufzubauen, wo ich dann eben die Wärme gut wegkriege und den Strom hoffentlich auch über Solaranlage zur Verfügung habe.
Also nur ist ja Licht für Datenkommunikation sowieso, ich will jetzt nicht sagen der heiße Scheiß, aber auf jeden Fall die Zukunft, wenn wir über, keine Ahnung, Quantencomputing, über Quantenverschlüsselung reden, da brauchen wir das Licht. Und du hast schon gesagt, die Bandbreite ist viel höher, aber was ist denn, wenn es bewölkt ist? Kommt da so ein Laser durch oder hat man dann Aussetzer?
Nee, wenn es bewölkt ist, kommt tatsächlich der Laser nicht durch. Ich meine, es ist ja wirklich nur, in Anführungszeichen, nur optisches Licht oder beziehungsweise ein kleines bisschen im Infraroten. Da ist Bewölkung schon ein hervorragender Isolator, da kommt nichts durch.
Klasse.
Es ist aber ja nicht oder ganz selten so, dass man beispielsweise über Europa eine komplette flächendeckende Wolkenschicht hat. Und die Idee oder das Ziel ist halt, man baut sich verschiedene optische Bodenstationen auf, die ich einfach ansteuern kann, wenn über der anderen gerade irgendwie eine Wolke drüber liegt. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich in Europa jetzt 5 von diesen Stationen hätte, vielleicht die eine oder andere auch an einer Region, vielleicht relativ weit oben, wo ich oberhalb der Wolkenschicht bin, wie in einem Gebirge beispielsweise, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich schon einen optischen Link hinbekomme. Mhm. Der Vorteil ist natürlich auch bei einem optischen Link, und dann kommen wir wieder in den Punkt der Datensicherung, wenn ich so einen Laserpointer auf dem Boden halte, dann habe ich einen Footprint, das heißt die Ausleuchtzone auf dem Boden, die ist ein paar hundert Meter. Der ist wirklich sehr fokussiert.
Das heißt, wenn jemand das abfangen will, muss er innerhalb dieses Radiuses sein und man könnte die Station ja zumindest gegen physischen Zutritt so ab... Ja, okay, verstehe. Alles klar.
Exakt. Wenn ich ein Radiosignal, also irgendwo in einer Radiofrequenz, dann streue ich das möglichst breit. Das heißt, jeder, der in diesem Kegel drinsteht, kann erstmal das Radiosignal empfangen.
Auch gerne mit einer alten Amalgamblombe im Backenzahn.
Gerne das. Muss es aber dann natürlich entschlüsseln. Das heißt, man braucht schon eine vollständige Struktur. Also wir kommen um Radiosignale nicht drum rum, wollen wir auch gar nicht. Die sind super stabil, die kommen durch alle Wolken durch. Wir müssen aber Verschlüsselungsalgorithmen nutzen, wo eben nicht jeder einfach mal das Signal abgreifen kann. Wir reden hier ja nicht nur über sensible Daten in der Kommunikation, wir haben auch sensible Daten in der Navigation. Du hattest eben das Beispiel von dem Bond-Film, da fällt mir der Bond-Film ein, Der Morgen stirbt nie, wo die GPS-Signale geändert werden absichtlich, um dann einen Konflikt zu erzeugen. Auch das funktioniert, auch das wird gemacht.
Oh, krass. Also das heißt also, Flugzeuge wissen gar nicht, wo sie wirklich sind zum Beispiel, wenn jetzt nicht gerade der Bodenradar funkt, Achtung, Alarm oder so, ja?
Also es gibt tatsächlich Störungen, die man in Flugzeugen mitbekommt, zurzeit vor allen Dingen ja selbstverständlich im östlicheren Bereich, wo das Flugzeug einen völlig falschen Wert angezeigt bekommt, der auch teilweise kritisch sein kann, wenn der Pilot nicht aufpasst. Dass er irgendwie die Info bekommt, er fliegt jetzt gerade auf den Berg zu und dabei ist er irgendwie, keine Ahnung, 7 Kilometer über den Wolken. Also das ist durchaus kritisch und man kann die GNSS-Signale, also Global Navigation Satellite System, man kann diese Signale stören, man kann auch falsche Signale aufspielen, also vom Boden aus demjenigen suggerieren, er wäre ganz woanders. Das ist alles kein Science-Fiction oder kein Bond-Film mehr.
Okay, aber ihr müsst verhindern, dass das sozusagen im großen Stil und aus dem All schon passiert, damit die Fehlerquelle nicht da ansetzt, wo keiner mit Fehlern rechnet. Und das passiert eben durch Verschlüsselung der Signale, habe ich soweit verstanden. Das heißt also, ihr habt ein großes Auge auf die Cybersecurity und die sichere Kommunikation. Was sind denn die Trends? Was hältst du denn persönlich für die nächsten bahnbrechenden Technologien? Vielleicht Gamechanger in den nächsten, na sagen wir mal, Raumfahrt ist mal langwierig, in den nächsten Jahrzehnten.
Puh. Gamechanger. Ich glaube, dass wir im Bereich der Sensorik einen ganz großen Schritt nach vorne machen werden. Also Quantensensorik. Also dass wir letztendlich mit deutlich verbesserten Sensorsystemen viel genauere Informationen kriegen. Gerade in Richtung Erdbeobachtung sehe ich da einen Riesenschritt, der da kommen wird. Im Bereich der Erdbeobachtung sind gerade extrem viele New Space Firmen unterwegs, die ganz großartige Bilder liefern. Unser Ziel ist einfach im DLR diese Bilder genauer machen zu können, also neue Sensoren zu entwickeln, um einfach die Auflösung enorm nach oben zu kriegen. Und ich denke, das ist ein Punkt, der in den nächsten Jahren sicherlich kommen wird. Also einfach die Genauigkeit nochmal um einige Größenordnungen höher zu kriegen.
Ja, dahin geht die Reise. Höhere Auflösungen, bessere Bilder, bessere Sensorik, dank zum Beispiel Quantensensoren. Und das alles bitte sicher runtergefunkt oder gelasert auf die Erde. Das durften wir erfahren von Dr. Anke Pagels-Kerb, Bereichsvorständin Raumfahrt beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Anke, vielen Dank für den Einblick in euer aktuell digitales Leben und in das, was da so auf uns zukommt. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch hier im OR am Netz. Mach's gut.
Dankeschön, ebenso.
Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Für uns war's, also für mich auf jeden Fall, eine Folge voller spannender Einblicke in so ein Thema, mit dem ich mich ehrlich gesagt noch kaum beschäftigt habe. Aber der Himmel ist über uns und das All und steckt eine Menge drin, wie wir heute gelernt haben. Wir hoffen, euch hat's auch gefallen und sagen für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Tschüss, Sidoni.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.